Schön, dass noch ein paar da sind, noch dazugekommen sind und schön, dass ihr da seid. Es zählt jeder Einzelne und Gott hat was für uns. Die anderen verpassen einfach was, oder? Also, je nachdem, wo sie sind, aber... ja, Stefan hat es gesagt, ich war auf der ICL-Schulung. Eigentlich hatte ich gar nicht so groß vor, euch was zu erzählen, aber wenn du es jetzt schon gesagt hast und ich gerade mal wieder ein Verhaltensmuster bei mir selbst beobachtet habe, dachte ich mir, eins der Sachen, die wir gelernt haben, ist, dass es hilfreich ist, wenn Leiter Schwächen teilen. Ja? Und wir haben gestern die letzten drei Tage sehr intensiv mit Lebensstilanalysen verbracht und haben auch immer wieder mit uns selber üben müssen, um rauszufinden, warum mache ich eigentlich Sachen oder was steckt dahinter für mich. Und wir haben zum Schluss Sätze bilden sollen. Nur wenn Sätze. Ja? Nur wenn das und das ist, dann bin ich so und so. Und mein Satz war, nur wenn die Ordnung wiederhergestellt ist, kann ich fröhlich sein. Das hat aber auch Schwächen, nicht nur, dass es um mich herum meistens ordentlich ist, sondern die Schwächen sind eher, dass andere Leute dadurch das Gefühl haben, dass ich sie immer wieder korrigiere oder ihre Arbeit als unordentlich empfinde. Ich habe gerade die Vorhänge wieder zurückgerutscht und für mich muss es dann auch ganz ordentlich sein. Das darf dann nicht so klemmen. Das macht mich ganz hibbelig, aber ich dachte mir, was ist, wenn jetzt die Nähfreizeitleute mir zugucken und denken, Miri ist nicht zufrieden damit, wie wir den Saal aufgeräumt haben. Und die andere Schwäche davon ist, dass wenn ich selber unordentlich bin, ja, wenn ich mal es nicht geschafft habe, die Ordnung um mich herum herzustellen, bin ich mit mir selber nicht zufrieden. Ich habe da einen sehr hohen Anspruch an mich selber. Und ich habe das in letzter Zeit öfter mal mit meiner Küche. Ja, ich weiß nicht, ob ihr den Spruch kennt, meine Küche war unordentlich, jetzt habe ich das Licht ausgemacht, dann geht's. Ja? Mein Problem ist, ich muss durch meine Küche durch, um abends nochmal aufs Klo zu gehen. Und da kommt man nicht drum rum, dann auch die Unordnung zu sehen. Spätestens aus der Toilette fällt Licht auf das Chaos. Und meine Küche ist ja schon chaotisch, wenn man zwei Tassen stehen lässt. Meine Küche ist ungefähr 2 Quadratmeter groß. Ja? Und meine Abstellfläche bezieht sich auf ein Brett, was ich quer über mein Herd und mein Waschbecken lege. Ja? Und das ist ungefähr alles, was ich an Platz habe. Natürlich sieht es schnell unordentlich aus, aber ich muss halt auch gestehen, wenn ich so abends nach einer Sitzung nach Hause komme, dass ich dann manchmal das Geschirr nicht mehr in Spülmaschine räume oder sie noch ausräume, um das, was draußen steht, reinzutun. Aber dann gehe ich mit einem grummeligen Gefühl ins Bett oder spätestens, wenn ich nachts aufs Klo muss und durch diese unordentliche Küche gehe, habe ich einfach einen sehr hohen Anspruch an mich und bin dann sehr unzufrieden mit mir selbst. Wenn man das von sich weiß, kann man damit umgehen. Dafür habe ich ICL unter anderem gemacht. Jetzt kennt ihr wieder mal eine Schwäche von mir. Ich liebe die Ordnung und nicht nur, dass es ordentlich ist. Ich mag grundsätzlich, wenn Ordnung herrscht. Also auch wenn Systeme in ihrer Ordnung laufen und so. Aber meistens kriege ich es nicht hin und dann bin ich mit mir selbst enttäuscht. Das ist schwierig. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wo ihr eure eigenen Schwächen schon erkannt habt oder nicht. Aber manchmal hilft es, zuzugeben, zu sagen, das fällt mir mit mir selber schwer. Genau, so viel zu ICL. Wer davon mehr wissen will, macht einen Kurs. Ja. Es lohnt sich, es ist wirklich hilfreich im Gespräch mit anderen, aber auch einfach in der Gemeinschaft mit anderen. Nur hatte ich zum Schluss nach 3 Tagen das Gefühl, dass man nichts mehr sagen darf, weil alle versucht haben, dich zu analysieren. Ja. Wenn 40 Seelsorger auf einem Haufen sind. Schwierig. Aber darum geht es uns heute nicht, sondern es geht um die Früchte des Geistes. Joachim hat letzte Woche damit schon angefangen und da ging es darum, dass wenn wir in Jesus bleiben, dass wir Frucht tragen. Ja? Und als Einstieg, um das nochmal zu verdeutlichen, ja, habe ich euch ein kleines Video mitgebracht. Man sieht es nicht so gut, die Qualität ist schlecht, weil es schon alt ist, aber ich hoffe, ihr kriegt es mit, deswegen müssen wir vielleicht alle Lichter ausmachen und das Ding zur Seite schieben. Ja, man sieht es schlecht, aber er drückt und drückt und irgendwann kommt so ein Haar so plung raus. Das sieht man leider nicht so. Also er drückt ein Haar vorne auf der Platte, drückt er sich raus. Und das ist, finde ich, so ein gutes Bild für Früchte. Oder halt eben nicht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Apfelbaum gesehen habt, der da steht und sagt plung, Äpfel. Ja, die kommen irgendwie natürlicher und leichter. aber es dauert länger. Freunde, ehrlich. Daran habe ich in der Vorbereitung überhaupt nicht gedacht. Ehrlich. Was ihr für Gedanken habt. Also, es geht um Früchte. Ja. Und egal wie sehr wir uns anstrengen, wenn es um die Früchte des Geistes geht, ja, könnt ihr nicht da stehen und denken, Geduld, plong. Ja, so geht es leider nicht. Es hat was, wie wir letzte Woche gehört haben, damit zu tun, in Jesus zu sein. Und Früchte brauchen ihre Zeit. Ja, wenn ihr so im Garten aktiv seid, ja, gerne gärtnert. Man kann sich ja überlegen, was ich pflanze, um möglichst schnell ein Ergebnis zu erzielen. Ja, also wenn ich jetzt Kresse sehe, habe ich schneller was davon. Ja, Unkraut, ja. Wenn ich Unkraut sehe, habe ich auf jeden Fall schnell was davon. Wenn ich Kresse sehe, das geht auch recht schnell, ja. Aber zum Beispiel habe ich jetzt festgestellt, Erdbeeren, ja, brauchen sehr lange. Ich habe Erdbeeren, Tomaten und Chili gleichzeitig gepflanzt als Samen, ja. Die Erdbeeren muss ich jetzt mal langsam aussiedeln, weil sie schon ungefähr so groß sind. Die sind alle noch in einem Topf. Wer Tomaten haben möchte, ja. Wir haben gerade so ungefähr 40 Tomatenpflänzchen. Die können wir nicht alle auf unserem Balkon stellen. Tomaten, das geht relativ schnell. Und die Erdbeeren sind immer noch so zwei so eine Mini-Blätter. Die haben irgendwie nicht so richtig Bock zu kommen. Das ist sehr unterschiedlich, wie schnell die Pflanzen erstmal wachsen und bis sie dann Früchte haben. Ja, ich habe mir von vornherein so eine halbhohe Tomate schon mal gekauft gehabt, damit das in dem Punkt schon mal schneller geht. Die hat jetzt mittlerweile schon grüne Kügelchen. Da freue ich mich sehr drüber. Aber manchmal braucht das so ein bisschen und ich kann nicht daneben stehen und die Tomate würgen dafür, dass sie so ihre Früchte auswirft. Ja, und so ist es eben auch mit unseren geistlichen Früchten, mit den Dingen, die irgendwie dann zustande kommen, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Und manchmal braucht es Geduld, um Geduld zu bekommen. Und da müssen wir immer wieder mit uns auch irgendwie offen sein, dass wir in manchen Situationen so gerne die Früchte schon sehen würden. Und wir sind auch alle so veranlagt, dass wir es gerne selber tun, um was zu erreichen. Ja, wir sind alle so veranlagt. Was kann ich tun, damit ich dahin komme? Und das Einzige, was wir tun können, ist mit Jesus Zeit verbringen, mit dem Heiligen Geist unterwegs sein. Denn Früchte des Geistes sind ein Zeuge davon, dass wir mit ihm zusammen unterwegs sind. Dass wir Zeit mit ihm verbringen. Ja, an den Früchten wird man es erkennen. Das heißt, wenn ich wirklich da die Zeit mit ihm unterwegs bin, dann kommen auch ganz natürlich Früchte. Wenn ich viel Zeit mit Gott verbringe und es kommt nichts bei rum, es ändert sich nichts, und ich merke nicht, dass ich in diesen Bereichen, da kommen wir gleich nochmal näher drauf auf die neuen Worte, wenn da nichts kommt, dann stimmt irgendwo was auch nicht. Ja? Also wenn eine Tomate riesengroß wächst, aber keine Früchte bringt, dann muss da irgendwas falsch sein. Ja, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt ihr bestimmt auch alle. Jesus hat ja viel gesegnet, aber er hat auch einmal was verflucht. Wer kann sich erinnern, was er verflucht hat? Ein Feigenbaum. Und warum? Weil er keine Früchte gebracht hat. Ich habe über die Doppelgeschichte, die ist gekoppelt bei Markus mit der Tempelreinigung, ein sogenanntes markinisches Sandwich. Darüber habe ich mal eine Arbeit im Master geschrieben und habe mich eine Woche lang mit Feigenbäumen im Nahen Orient beschäftigt, um rauszufinden, warum Jesus jetzt diesen blöden Baum verflucht hat. Und eins der Dinge ist, dass er ganz viele grüne Blätter hatte und so aussah, als würde er viel Frucht damit beschützen. Feigenbäume haben sehr viele grüne Blätter, um die darunterliegenden Früchte von der Sonne und der Hitze abzuschirmen. Und wenn einer so ganz besonders schön grün aussieht, dann geht man davon aus, dass da auch besonders schön viele Früchte drunter sind. Und er hat die Blätter hochgehoben und da war nichts. Er hat es als Sinnbild genommen. Ich glaube, nicht jeder Baum, der keine Frucht trägt, würde von Jesus verflucht werden, sondern es ging ja eigentlich um den Tempel, wo viel Fassade und wenig dahinter war. Aber das ist genau das, wenn wir jemanden anschauen und er scheint so toll und heilig zu sein. Und dann merken wir, dass da was dahinter fehlt, dass die Früchte nicht da sind, dann würde ich den vielleicht mal zum Gespräch einladen. Nein, also ihr wisst aber, was ich meine. Wenn wir wirklich gesund mit ihm unterwegs sind, dann kommen die Früchte. Das heißt jetzt nicht, bitte, dass ihr den Umkehrschluss macht, wenn ihr sagt, oh, ich habe die Früchte nicht, ich glaube, was muss falsch mit mir sein. Das stimmt dann auch wieder so nicht. Aber ich gehe jetzt mal ein bisschen auf die Spitze, ja, und sage, wenn wir viel mit ihm Zeit verbringen, dann ist da auch Frucht. Und es liegt dann an Kleinigkeiten oder auch größeren Kleinigkeiten, wenn keine Frucht kommt. Aber wir wollen ja, dass Frucht kommt. Wir wollen nicht uns auf das Negative konzentrieren, sondern auf das Positive. Und wie kriegt ein Baum oder eine Pflanze viel Frucht? Sie muss in einer guten Erde stecken, ja, in einer guten Umgebung, richtig Licht, richtige Erde und so. Und ich glaube, für uns heißt, in der richtigen Erde zu stecken, in der Gemeinschaft mit anderen Christen zu sein, die uns auferbauen, die uns voranbringen, die uns immer wieder auch dazu ermutigen, mit Jesus voranzugehen. Dafür kommen wir in Gemeinde. Ja? Ein großer Grund, in Gemeinde zu kommen, ist die Gemeinschaft mit anderen Heiligen. Ich glaube aus tiefstem Herzen, wenn jemand sagt, oh, ich mag Jesus, ich mag Gott, aber Gemeinde, ich bleibe lieber zu Hause und ich höre mir den Lobpreis von einer meiner absoluten Lieblingsbands an und dann lade ich mir einen Stream runter von einem von den absolut besten Predigern im Land und das ist für mich mein Gottesdienst, dass dieser Christ auf Dauer verkümmert, weil wir dafür geschaffen sind, in Gemeinschaft zu sein mit anderen Christen. Die Gemeinschaft der Heiligen ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Ich frage mich auch, wen er hinterher zum Altaraufruf haben will, ja, ob er für alle seine Teddys betet oder so. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir in dem Wir unterwegs sind. Deswegen ist dieses Thema unsere Brücke vom Wir zum Bewegt, weil es einerseits darum geht, wie wir hier als Gemeinschaft sind und unterwegs sind und dass es unsere Erde ist, in der wir stecken. Aber wenn ich jetzt einfach nur meine Tomate in Erde gesteckt hätte und sie dann in der Ecke stehen lasse, ohne sie zu gießen, ohne dass sie Sonne abbekommen, dann kommt da auch nichts raus. Also nur in die Gemeinde hier kommen und dich reinsetzen, aber Lobpreis und Predigt und so ein bisschen an dir vorbeigehen lassen, wird dich auf Dauer auch nicht wachsen lassen. Du brauchst schon den Input, du brauchst das Wasser, den Heiligen Geist, ja. Du brauchst die Sonne, ich glaube, die Sonne ist dann so mit Gott zusammen sein, Bibel lesen, beten, diese Sachen. Du brauchst es, um zu wachsen und um Früchte zu tragen. Und das ist unsere natürliche Berufung, Früchte zu tragen und zu wachsen. Und gerade wenn es um die Früchte des Geistes geht, ist es nicht gabenorientiert. Ja? Zu sagen, ja, so manche Früchte, die passen zu mir und andere, das entspricht jetzt weniger meinem Gabenprofil. Ja? Da wachse ich jetzt nicht so drin in Treue und Selbstbeherrschung. Das ist jetzt nicht so meins. So läuft der Hase nicht, sondern es geht um alle Neuen in unserem Leben, die wachsen. Aber was mir bei den Früchten des Geistes ganz besonders wichtig ist, ist, dass es Früchte des Geistes sind. Viele von euch gucken vielleicht da drauf und sagen, ach, ich bin eh ein sehr liebevoller Mensch und ein sehr friedfertiger Mensch. Die Gaben brauche ich denn vielleicht nicht so sehr oder damit komme ich schon so ganz gut mit meinen eigenen Ressourcen klar. Aber wisst ihr, alle unsere natürlichen Charaktereigenschaften haben Grenzen. Und ich glaube, dass es in diesem Fall um eine übernatürliche Realität geht. Dass es um eine übernatürliche Liebe und eine übernatürliche Freude geht. Dass ihr in Situationen kommt, wo jeder denkt, wie kannst du da noch Freude empfinden? Und du denkst, ja, wie eigentlich? Ja, von meinem Charakter her würde es jetzt eigentlich nicht passen. Und trotzdem ist sie da. Und trotzdem trägt sie durch. Und das sind dann die Früchte des Geistes, die uns dazu befähigen, diese Dinge zu leben, auch wenn sie nicht unserer natürlichen Möglichkeit entspricht. Und wenn wir in Situationen kommen, wo genau das eigentlich uns fehlt und wir sagen, Herr, wie soll das überhaupt möglich sein? Dann sich daran zu erinnern und sagen, hey, da gibt's Früchte und das Gute ist, wir können unseren Herrn auch darum bitten, manche Früchte gerade zu verstärken in unserem Leben. Ja, so ein Apfelbaum kann ich sagen, oh, ich hätte jetzt gerne auch noch eine Birne, ja, oder eine Melone. Aber wir können sagen, Herr, ich merke, ich brauche gerade mehr Geduld. Es gibt einen wunderbaren Film, es gibt viele wunderbare Filme, aber es gibt einen ganz besonderen, der mir jetzt eingefallen ist dazu, und zwar bei Evan Allmächtig. Wer hat den schon mal gesehen? Das ist der, wo der Typ die Arche baut. Und Evans Frau denkt irgendwann, der Mann ist ganz schön durchgedreht und packt die Kinder ein und fährt weg. Und sie gehen Mittagessen und treffen einen Mann, mit dem sie reden, das ist Gott. Und sie sagt, ich hätte eigentlich gerne mehr Geduld. Und er sagt, und warum läufst du dann weg? Wenn du Gott um mehr Geduld bittest, dann wird er dich doch wahrscheinlich in eine Situation setzen, wo du mehr Geduld aufbringen musst. Und ich glaube, so geht es uns ganz oft auch, dass wir um was bitten und hoffen, dass es einfach da ist. Ja, schenk mir Geduld, aber flott. Und dann ist es da. Aber Gott wird uns immer in die Situation reinführen, in der wir das besonders anwenden und wo wir auf ihn angewiesen sind. Es gibt diesen schönen Spruch, Gott gibt uns nicht mehr, als wir tragen können. Ich persönlich glaube, dass das nicht immer stimmt. Ich glaube, dass Gott uns Situationen gibt, in denen wir realisieren müssen, dass wir es nur mit ihm schaffen können. Wo wir an unsere persönlichen Grenzen kommen, um zu realisieren, ich kann über Mauern springen mit meinem Herrn. Es ist super, wie er uns gemacht hat und wir haben so viele tolle Eigenschaften, um so viele Dinge selbst zu schaffen. Aber um wirklich voranzukommen, müssen wir immer wieder neu lernen, was es heißt, es mit unserem Herrn zu tun, aus seiner Kraft es zu tun, aus seiner Dings. Und das ist mir so wichtig geworden, wenn es jetzt um die Früchte des Geistes geht. Die habt ihr alle schon mal gehört. Wahrscheinlich habt ihr auch alle schon mehr Predigten darüber gehört als ich. Ja? Und im Kindergottesdienst und weiß ich nicht wo. Und wahrscheinlich kann ich euch gar nicht so viel Neues mitgeben. Ich kann es nur immer wieder bestärken und uns neu in Gedächtnis rufen. Und was mir so wichtig daran ist, es soll ja die Schnittstelle sein zwischen dem Wir und dem Bewegt. Also wenn wir uns jetzt die Früchte einzeln angucken, ist für mich die Hauptfrage immer, wie können wir es dafür nutzen, andere damit zu segnen? Wie können wir das benutzen, um rauszugehen und in Bewegung zu kommen? Vielleicht sitzen jetzt hier nicht alle und sagen, juhu, Bewegung! Ja? Wir mögen uns als Gemeinde ja schon so, wie wir sind. Das ist gemütlich und das ist sicher. Und wir wissen, wie der Hase so läuft. Und wenn wir uns jetzt bewegen sollen und Gemeinde sich ändert und mehr Leute dazukommen, weiß man immer nicht so genau, ob man das so richtig will. Ihr müsst jetzt nicht nicken oder den Kopf schütteln, ja, ihr dürft ganz blank bleiben. Aber so tief in unserem Herzen geht es mir manchmal auch so. Gestern mit jemandem über den Mülheimer Verband gesprochen und ich habe gesagt, oh, ich finde es so gut, dass wir so ein kleiner Verband sind, dass man sich kennt, ja, dass man die Pastoren, wir untereinander uns irgendwie gut kennen und dass auch auf den Veranstaltungen ich die meisten Leute irgendwie wenigstens schon mal gesehen habe. Und gleichzeitig arbeite ich ja direkt darauf zu, dass wir wachsen, was wir in dem Jugendbereich reinbuttern, um nicht mehr 300 Leute auf einem Move zu sein, sondern 1000, ja, das ist ja eins unserer Hauptdinger, aber dann werde ich auch nicht mehr jeden kennen. Und da denke ich schon manchmal so, oh, will ich den Wachstum? Eigentlich mag ich ja meinen kleinen Verband. Wenn wir jetzt viel mehr werden, dann sind ja die Dinge, die ich schätze, nicht mehr da. Also Bewegung ist manchmal nicht unbedingt das Erste, was wir wollen. Oder wir haben Angst davor. Und da ist mir neulich genau dazu was passiert. Wir haben wieder mal einen Film. Ja? Wir haben einen Film zusammengeguckt hier unten. Als Gemeinde haben einen Filmabend gemacht und haben einen Film geguckt, der heißt I Can Only Imagine. Vielleicht kennt ihr das Lied dazu, relativ bekanntes oder sehr bekanntes christliches Lied, I Can Only Imagine. Und es ist die Story dahinter, wie der Mann dazu kam, es zu schreiben. Und es hat viel mit seinem Vater zu tun. Und dieser Vater war ein ganz schönes Monster. Der hat seinen Sohn und seine Frau geschlagen, hat aber auch sehr doll so verbal da negativ beeinflusst und irgendwann ist die Frau abgehauen, hat das Kind zurückgelassen, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat. Und der Sohn musste es natürlich auch ausbaden und hat viel, viel einstecken müssen und ist irgendwann auf seine Art auch geflohen. Er hat in der Zeit schon Jesus kennenlernen dürfen, aber zu Hause hat das keine Rolle gespielt. Und man merkt den Kampf und den Zwiespalt in diesem Mann immer wieder, wie er über Liebe und Vergebung auch predigt und das aber mit seinem Vater nicht hinbekommt und auch nicht für ihn beten kann oder so. Und irgendwann kommt er einfach doch an einen Breaking Point und sagt, okay, ich muss zurückgehen, um das mit meinem Vater zu klären. Der stellt fast fest, dass sein Vater mehr oder weniger im Sterben liegt. Und eigentlich ist er gar nicht bereit, mit ihm zu reden. Er ist gar nicht bereit, mehr zu erfahren oder da Versöhnung reinzubringen. Und dann kriegt er aber irgendwann mit, dass sein Vater seine Bibel gefunden hat. Und dass er angefangen hat, die Bibel zu lesen. Und dass er sein Leben Jesus gegeben hat und dass er radikal verändert worden ist. Der junge Mann muss ganz schön hart schlucken, um über seinen eigenen Schatten und seine eigene Verletztheit zu springen, aber er nimmt seinen Vater mit in die Gemeinde. Und er fängt an, ihm Dinge zu erklären, die der Vater nicht verstanden hat. Und die letzten Wochen vor seinem Tod verbringen sie in sehr enger Gemeinschaft. Zum Schluss sagt der Mann, mein Vater war früher ein Monster, aber er ist auch mein bester Freund geworden. Und ich habe das gesehen und es hat mich so tief berührt und ich saß da und mein erster Gedanke war, ich möchte mehr sehen, wie Leute radikal verändert werden. Wo es so hoffnungslos scheint und Gott kommt einfach rein und er verändert Leben in einer Art und Weise, wie es keiner erwartet hat. Und es kam nicht von mir. Ich habe gemerkt, wie Gott dann neu mein Herz angerührt hat, gesagt, Miri, dafür bist du Pastor geworden. Und ich dachte so, ich möchte es wirklich mehr sehen, dass Leute zu uns kommen, wie wir als Gemeinde ein Ort sind, wo Leute kommen, um verändert zu werden, auf eine radikale Art, wo Segen fließt, dass wir es gar nicht wissen. Und dieser Mann ist nicht evangelisiert worden und dazu gedrängt worden, sondern er hat zufälligerweise Jesus gefunden. Und ich denke so, ich wünsche mir, dass Leute einfach zufällig zu uns kommen, dass es leicht ist und dass wir Veränderungen sehen, die keiner erwartet hat. Und wisst ihr, was mein zweiter Gedanke war? Also ich saß da, hab geheult, ja, war echt angerührt vom Herrn, dachte, oh, ich will das sehen. Mein zweiter Gedanke war, Kacke. Dann kriegen wir aber auch all diese schwierigen, zerbrochenen Menschen. Dann kriegen wir erst das Monster. Und wenn wir Veränderungen sehen wollen, kommen auch erstmal die, die eben zerbrochen sind, die verletzt sind. Und dann wird es vielleicht ganz schön schwer, bis die Veränderung eintritt. Die werden nicht verändert hier reinkommen, sondern ich wünsche mir, dass sie verändert werden. Und da habe ich echt Angst bekommen. Ich so, wie gehen wir denn damit um? Oh, wenn jetzt die Leute reinkommen, wie geht ihr damit um? Was machen Joachim und ich? Was ist, wenn Joachim nicht da ist? Kriege ich das alleine hin? Ja, ich habe voll Angst. Und das sind so die zwei Waagschalen, ne? Aber ich habe gemerkt, wie eins überwiegt, und zwar die Liebe. Die Liebe drängt uns, heißt es in der Bibel. Und ich habe gemerkt, wie ich dachte, wir haben so eine zerbrochene Stadt und ich will sehen, wie nachhaltig Veränderung in Menschen passiert. Und dann muss ich darauf vertrauen, dass Gott uns auch die Ressourcen gibt, um mit dem Zerbrochenen umgehen zu können. Mit dem, was wir eigentlich nicht sehen wollen oder hören wollen an Dingen. Das ist mir passiert. Ich weiß nicht, wie es euch geht oder was ihr für so eine Momente habt, aber ich habe gemerkt, wie meine Furcht da war, aber wie die Liebe da einfach größer war. Und das wünsche ich mir. Und damit kommen wir auch schon zu dem ersten. Wir werden heute, ich gebe mir Mühe, nicht mehr allzu lang zu machen, über Liebe, Freude und Friede sprechen. Als drei Früchte. Weil ich glaube, das sind die drei, womit es anfängt. Und zwar mit der Liebe. Ist euch mal aufgefallen, dass im 1. Korinther 12 und im 1. Korinther 14 es um Geistesgaben geht. Und mittendrin steckt 1. Korinther 13. Und da geht es um Liebe. Und ich dachte immer, warum sitzt denn das da mitten in der Mitte? Das passt ja überhaupt nicht rein. Ja? Bis mir aufgegangen ist, dass Liebe auch eine Geistesgabe ist. Dass es etwas ist, was nicht aus uns selber kommt, in der Macht, sondern dass es was ist, was wir von Gott bekommen und dass wir manchmal dazu sind, in der Lage sind, übernatürlich Menschen und Situationen zu lieben. Wo alle sagen, wieso, also ist doch nicht liebenswert, warum bist du da so hinterher? Mir ging es ganz oft in der Schule so, ich war eh als Streber verschrien, aber ich habe dann auch noch die Lehrer verteidigt, weil ich immer wieder dahinter gesehen habe, wo ich gesagt habe, also alle anderen so, oh, die war schon wieder voll blöd und was ist sie so, ne? Und ich saß da, Mensch, wir wissen gar nicht, was bei dir zu Hause ist. Guck mal, die sah so traurig aus. Ich glaube, der geht's nicht gut. Mensch, ich glaube, ich gehe mal hin und frag nach und so. Ich hatte Lehrer, die zu mir gekommen sind, haben gesagt, ich habe Angst, ich habe so und so eine Situation, könnten Sie für mich beten, Frau Schaub? Also auch meine Lehrer wussten das, dass ich das Strebermädchen war, was für sie beten würde. Und eins hat mir das mal, ein Erlebnis, das mal echt aufgeschlossen. Wir waren auf Jugendreise, ich war selber Teilnehmer, ich war so 15, 16 und wir saßen alle drin im Zelt, es war gerade Veranstaltung, Predigt und so. Und einer meiner Kumpels rannte draußen rum vorm Zelt und hat mit irgendwelchen Jungs vom Campingplatz Fußball gespielt. Und erst saß ich dann und hab mich total geärgert. Mann, warum rennt er jetzt draußen rum? Wir sollen alle hier drinnen sein. Hat der Jesus nicht lieb? Ja? Will er die Predigt nicht hören? Was ist er denn für einer? Mal so ein bisschen so, wir sollen doch alle hier sein. Ordnung, ne? Das System, Miri wollte, oder für mich ist ganz klar, wenn Veranstaltung ist, gehen wir alle hin. Ich habe auch nie geschwänzt, weil, weiß nicht, also das macht man halt nicht. So, das gehört dann nicht ins System rein. Wir hatten es oft vor und haben uns trotzdem jedes Mal im Klassenraum wiedergefunden. Und das hat meinen Ordnungssinn irritiert und meine Liebe zu Jesus irritiert, dass der jetzt gerade nicht da war, sondern lieber mit irgendwelchen Kindern Fußball gespielt hat. Und irgendwann meinte Gott, Miri, guck noch mal hin. Und dann hat er angefangen, mir sein Herz für diesen Jungen aufzuschließen. Und er war so begeistert. Ich hatte das richtige Gefühl, dass Gott nicht mehr sitzt und sagt, guck mal, der spielt mit denen Fußball, ist das nicht cool? Der hat voll die Beziehung zu denen und der ist doch voll liebevoll mit denen. Guck mal, wie er die begeistern kann. Und er hat den richtig angefeuert. Und ich so, Jesus, aber der sitzt jetzt hier nicht und kriegt von dir jetzt gerade Teaching ab. Aber Jesus hat nur gesehen, was mein Kumpel da für die anderen gemacht hat. Und war so voller Liebe und plötzlich war ich selber davon irgendwie ganz berührt. Und hinterher konnte ich gar nicht anders, als diesen jungen Mann immer wieder total lieb zu haben und ihn zu fördern und da irgendwie dabei zu sein und ihn immer wieder anzufeuern. Weil Gott mir einfach so ein kleines bisschen davon gezeigt hat, wie er ihn liebt. Und das hat er danach immer, immer wieder gemacht. Dass er Leute mir durch seine Sicht gezeigt hat. Und ich glaube, ich habe immer nur Bruchteile von dem gesehen, was Gott wirklich empfindet. Aber es hat immer wieder dazu geführt, dass ich diese Person unglaublich lieb hatte. Und irgendwie das Beste wollte und dahinterher war. Und ich habe auch gemerkt, dass wenn es mit mir, mit Leuten nicht so leicht fällt, und auch das gibt es, es gibt Leute, die mag ich einfach nicht. Oder die kommen mir blöde. Ja? Dass ich dann da gesessen habe und gesagt habe, okay Herr, mir fällt es jetzt gerade echt schwer, die Person zu mögen. Bitte zeig mir, warum du sie lieb hast. Gib du mir die Liebe für diesen Menschen. Und es hat immer wieder geholfen. Es gibt Menschen, mit denen tue ich mich immer noch schwer und da tue ich mich auch schwer zu sagen, Herr, warum liebst du sie? Aber ich weiß, dass ich dann genau in diesen Bereich komme von den Früchten des Geistes, dass ich persönlich die Person jetzt nicht lieb haben könnte. Ja? Sondern dass ich dann sage, okay, hier hört meine natürliche Möglichkeit, Menschen zu lieben auf. Und ich muss sagen, Gott, ich brauche deine übernatürliche Liebe für die Person oder für die Situation. Ihr wisst, dass in meiner alten Gemeinde nicht alles leicht für mich war und das nicht unbedingt mein richtiger Platz war, aber ich habe immer wieder gebetet, Herr, schenk mir deine Liebe für diese Gemeinde. Und ich habe die Gemeinde unglaublich lieb und auch die einzelnen Menschen habe ich unglaublich lieb. Es war nicht der richtige Platz für mich, ich bin froh hier zu sein, aber das war immer wieder mein Gebet, Herr, schenk mir deine Liebe für diese Gemeinde, das ist deine Braut. Wer bin ich, dass ich deine Braut verunglimpfe? Und da möchte ich euch einfach ein bisschen mitgeben. Ich gebe euch heute Hausaufgaben auf, ja. Für die Woche. Wenn ihr in Situationen kommt, in eurem Geschäft, mit euren Nachbarn, in eurem Verein, in eurer Ehe, wo ihr merkt, da fehlt mir die Liebe. Ehrlich zu sein mit euch selbst und dann zu Gott zu kommen und sagen, Herr, ich will deine Liebe leben. Zeig mir deine Liebe. Zeig mir, wie du die Person liebst. Deswegen habe ich hier auch kleine Zeichnungen hinter die drei Worte gemacht. Hinter Liebe und Herz, klar. Ne? Wenn ihr vielleicht im Geschäft so eine Schreibtischunterlage habt, könnt ihr euch ja drei kleine Zeichnungen hinmachen. Ja? Friede, Freude und Liebe. Und wenn ihr merkt, in den Situationen oder in Situationen, wo es euch schwerfällt, dann guckt ihr da drauf und werdet da vielleicht dran erinnert. Übt es diese Woche, übernatürlich Liebe zu haben. Vielleicht für euren stressigen Boss oder eben im Streit mit eurer Familie. Dann zu sagen, Herr, ich will deine Liebe haben. Übernatürlich. Nicht das, was ich geben kann, sondern das, was du hast. Weil wisst ihr, Gott liebt jeden. Jeden. Egal wie blöd der uns erscheint. Gott liebt den. Und irgendeinen Grund muss er ja dafür haben, ne? Das zweite, worauf ich eingehen möchte, ist Freude. Weil das ist eins, was ich immer wieder brauche. Das glaubt man mir vielleicht so nicht, weil ich so ein sehr fröhlicher Mensch bin, aber ich habe schon in jungen Jahren gelernt, dass mein natürlicher, fröhlicher Charakter nicht bedeutet, dass ich immer Freude empfinde oder dass meine Freude einfach auch Grenzen hat. Wir haben irgendwann mal in der Kinderstunde so eine Gruppe gehabt, wo man sich neu vorgestellt hat und man sollte dann so Adjektive für den anderen finden, um den zu beschreiben, damit man sich das besser merken kann. Und mich haben sie tituliert mit der immer lächelnden Miri. Nur, dass es in der Zeit in meinem Leben nicht so ausgesehen hat. In der Gemeinde war ich das, die immer lächelnde Miri. Aber in meinem Herzen war ich das nicht. Zu Hause und in der Schule war ich das nicht. In der Gemeinde habe ich das auch als Maske benutzt. Ich hatte ja die natürliche, fröhliche Art. Ich konnte das schon relativ gut, ja? Also das war jetzt nicht so schwierig, da das Fröhliche in mir rauszukratzen. Aber tief in meinem Herzen war es nicht so. Und das hat mich lange gequält als Teenie, bis ich das Gott abgeben konnte, bis ich da Heilung haben konnte über die Gedanken, die dahinter stecken. Und bis ich immer wieder gelernt habe, was es heißt, Gottes Freude in Situationen zu empfinden, wo ich eigentlich keine habe. Und was mich immer wieder, und das ist eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten, fasziniert, ist, wie Paulus und Silas im Gefängnis sitzen. Und es ist eigentlich eine vollkommen auswegslose Situation und sie sollen am nächsten Tag geköpft werden. Ja? Und sie sitzen da und fangen an, Lobpreis zu machen, weil sie so fröhlich sind. Und man sich denkt, wie kann man denn in so einer Situation fröhlich genug sein, um witzig Lobpreis zu machen? Sie hatten eine übernatürliche Freude in dem Moment. Sie wussten, dass ihr Gott größer ist, dass er einen Plan hat. Später sagt Paulus, Jesus ist mein Leben, Sterben mein Gewinn. Vielleicht haben sie sich auch gefreut, weil sie dachten, hey, morgen sind wir in der Herrlichkeit. Woo. Aber sie hatten in dem Moment eine Freude, die nicht von ihnen selber kam, sondern die von Gott kam. Und sie wussten, dass ihr Gott gut ist und egal wie die Situation drumherum ist, wussten sie, dass ihr Herr so gut ist, dass sie sich daran erfreut haben, dass sie ihn loben konnten. Und auch da muss ich persönlich immer wieder auch rein und sagen, eigentlich kann ich mich in der Situation gerade nicht freuen. In letzter Zeit kann ich mich besser über Dinge ärgern, als über Dinge freuen. Und dann muss ich mal wieder sagen, hey, ich will mich freuen, weil du gut bist und weil du gute Dinge hast in jeder Situation. Und wisst ihr, das werden die Dinge sein, die Leute an euch erkennen. Wenn gerade mal im Büro wieder schlechte Laune herrscht und die Situation irgendwie echt brenzlig ist und da irgendwie das, weiß ich nicht, ob eine Deadline kommt oder, ich meine jetzt Christine, bei euch im Beruf kann es gerade nicht leicht sein. Und wenn da bei euch plötzlich eine übernatürliche Freude durchkommt, dass eure Kollegen sagen, sag mal, was ist denn bei dir kaputt? Wieso freust du dich denn? Ist es der Moment, um zu sagen, weil Jesus in meinem Herzen ist. Dass die Freude kommt nicht nur von mir. Das wird Leute sowas von aufmerksam machen, wenn ihr euch in Situationen freuen könnt, wo um euch rum nur schlechte Laune herrscht. Wenn ihr diejenigen seid, die Atmosphäre im Büro und im Geschäft bestimmt, dass es wieder gehoben wird. Manchmal hat man ja einfach nur einen schlechten Tag, so ist es Montag oder so. Und ihr kommt rein und ihr freut euch. Das wird was verändern. Und vielleicht müsst ihr selber auf dem Weg zur Arbeit sagen, hey, ich brauche jetzt mal dringend Freude, es ist Montag, es regnet, ja, es ist 6 Uhr, ich will lieber in meinem warmen Bett neben meiner warmen Frau oder so. Hey, ich brauche jetzt deine Freude. Und dann kommt ihr ins Büro und könnt vielleicht der Lichtblick für jemanden sein, der es gerade ganz dringend braucht. Deswegen, das ist die zweite Hausaufgabe. Wo ist es an euch, es zu üben, Freude zu leben. Vielleicht seid ihr, braucht ihr es für euch selber. sie sagt, Mensch, eigentlich ist mein Herz zurzeit eher griesgrämig und ich brauche für mich einfach die Freude. Ich brauche wieder Neues daran, mich an meinem Leben erfreuen zu können, mich an meiner Familie erfreuen zu können. Ich brauche da dringend einen Vitaminschub. Oder aber ihr sagt, auch vielleicht ist es einfach dran, dass ich eben genau das tue, dass ich in meinem Umfeld die Freude weitergebe, die ich von Jesus gerade empfange. Dass ich vielleicht genau die Person bin, die gerade gebraucht wird, um Atmosphäre zu verändern. Wenn es gerade stressig ist, wenn gerade Leute anfangen, grummelig zu werden, weil eigentlich viel zu tun ist und viel zu wenig Leute dafür da sind. Weil mit Freude geht alles besser. Wenn man Spaß bei der Arbeit hat, super, dann läuft's, oder? Also bei mir ist es jedenfalls so. Ich habe meistens Spaß bei meiner Arbeit. Und das Dritte ist Frieden. Am Anfang dachte ich mir so, Frieden als Frucht des Geistes? Stimmt, eigentlich eine Taube ist ein Symbol für Friede und ein Symbol für den Heiligen Geist, also muss es schon irgendwie zusammengehören. Und dann dachte ich mir, hey, wir haben zurzeit den Jahresspruch, ja? Suche den Frieden und jage ihm nach. Und ich glaube, auch da ist es wieder zweierlei, der Frieden in mir. Habt ihr zurzeit Frieden in euch? Seid ihr mit euch und eurer Welt zufrieden? Oder seid ihr da eher ein bisschen zerrissen und ungeduldig mit euch selber oder unzufrieden mit euch? Vielleicht habt ihr ja auch so ähnlich einen hohen Anspruch an euch, wie ich das an mich habe. Ich bin nicht immer zufrieden mit mir. Ja? Und nicht nur, wenn ich meine Küche angucke. Und es fällt mir sehr schwer. Und da muss ich auch beten, Herr, ich brauche deinen Frieden. Für mich. Für mein Leben. Um zufrieden zu sein. Um mich nicht über mich zu ärgern, sondern um mich über mich freuen zu können. Wo braucht ihr Frieden in eurem Umfeld? Jesus sagt uns, wir sollen Friedensstifter sein. In unseren Familien. Oh, was habe ich mich früher mit meinen Geschwistern gestritten. Besonders mit meiner kleinen Schwester. Puh, Feuer und Wasser waren wir, ehrlich. Heute liebe ich es, täglich mit meiner Schwester auf WhatsApp unterwegs zu sein und ihr blöde Fragen zu stellen. Aber ich glaube, meine Eltern sind an uns manchmal verzweifelt. Wenn wir uns gegenseitig die Haare von der Barbie abgeschnitten haben oder so. Wir konnten uns schon ganz schön gut fetzen. Vielleicht habt ihr auch so eine Kinder und ihr sitzt da und denkt so, oh, wie soll hier Frieden jemals in die Bude einkehren? Oder auch im Geschäft, dass Kollegen sich gegenseitig fertig machen oder der Boss immer nur schimpft. Wo könnt ihr Friedensstifter sein? Einfach in der Art und Weise, wie ihr lebt, wie ihr umgeht mit Leuten. Die werden es merken, wenn Frieden von euch ausgeht. Oder wenn ihr eben auch diejenigen seid, sagt, hey, komm mal runter. Wir sollen Friedensstifter sein. Und das ist manchmal aus unseren natürlichen Ressourcen nicht wirklich leicht, Frieden zu leben. Ich weiß immer nicht, welches davon das Schwerste ist, aber ich glaube, Frieden, Liebe und Freude empfinden wir relativ stark selbst. Da können wir relativ weit mit unseren natürlichen Ressourcen kommen. Aber Frieden, vielleicht seid ihr vom Charakter sehr friedfertig. Dann ist das super. Aber ich glaube, das ist vielleicht das Erste, wo wir an unsere Grenzen kommen mit dem Frieden. Wo könnt ihr bei euch im Geschäft friedfertig sein? Friedensstifter sein? In eurer Familie? Und deswegen habe ich auch die drei ausgesucht, weil die zusammenlaufen. Liebe, Freude und Frieden. Die bedingen einander. Je mehr Liebe ich habe, desto mehr Freude habe ich. Und wenn ich Liebe und Freude in meinem Herzen habe, dann kann ich auch friedlich sein. Wir brauchen die drei zusammen. Und je friedlicher ich bin, umso mehr habe ich auch den Raum in mir, um Liebe und Freude zu empfinden. Und wenn ich mich freue, liebe ich mich ja eh, mich und die ganze Welt, oder? Und dann bin ich auch ganz friedlich. Dieses Dreiergespann ist nicht so leicht. Deswegen brauchen wir es umso mehr, dass wir lernen, in diesen Früchten des Geistes zu wandeln. Es nicht aus uns selber rauszupressen. Ne? Wenn ihr das Gefühl habt, ihr sitzt im Geschäft und ihr versucht es wieder selbst rauszupressen, dann denkt an den Snickers-Typen mit seinem einen Haar. So plong. Das wird nicht so viel Frucht bringen, wenn ihr es versucht selber rauszupressen. Aber wenn wir dann lernen, zu Gott zu kommen und sagen, Herr, ich brauche gerade mehr davon. Hilf mir, Friedensstifter zu sein. Hilf mir, aus deiner Quelle zu leben. Und weißt ihr, was er in dem Moment als Erstes sagen wird? Komm zu mir. Verbring Zeit mit mir. wenn ich morgens Bibel gelesen habe, Lobpreis gehört habe, stille Zeit gemacht habe, spazieren gegangen bin, ich bin heute Morgen um 7 schon durch den Park gelaufen, war super, dann kann ich ganz anders meinen Tag angehen, weil ich bei Gott war, weil ich aufgetankt bin. Dann habe ich irgendwie schon viel mehr Liebe, Freude und Frieden in meinem Tank drinne. Wenn ich aber morgens zu spät dran bin, aus dem Bett stolpere, durch meine unordentliche Küche laufe und dann ins Büro hetze, dann wird es mit meiner Liebe, Freude und Friede irgendwie ganz anders aussehen. Deswegen als Herausforderung an euch, wo merkt ihr, dass ihr es selber mehr braucht? Vielleicht spricht euch ja eins besonders an. Wenn ihr euch jetzt über einen dieser drei Punkte am meisten geärgert habt, über das, was ich gesagt habe, ja, dann würde ich mal reingucken, ob das vielleicht was ist, was in eurem Herzen gerade am meisten Arbeit braucht. Ich bin auch nicht perfekt, vielleicht habe ich nicht alles richtig gesagt, das ist was anderes. Aber meistens ist das, was uns aufstößt oder was ihr am meisten vermisst, wenn ihr sagt, im Büro ist es, oh, es ist so schlimm, ja, die streiten sich die ganze Zeit und da würde ich mir wünschen, dass das viel mehr ist, dann ist das vielleicht genau der Punkt, wo du dran arbeiten musst. Denn wir können uns nicht immer davon ausgehen, dass die anderen das vollbringen, sondern es muss halt leider meistens von uns kommen. Und wisst ihr, wir predigen das jetzt auch am Start der Bewegtrichtung, weil wenn neue Leute kommen und vielleicht gerade wirklich Leute, die Probleme haben, die zerbrochen sind, dann werden wir mehr von diesen Früchten brauchen. Und dann ist es gut, wenn wir in ruhigen Zeiten das schon mal trainiert haben. Wenn es für uns natürlich ist, darin zu leben. Denn es ist für uns auch leichter, natürlich ja in Zeiten darin zu leben, wenn es uns schüttelt. Ja? Man macht keine Seenotrettungsübungen im Sturm. Ja? Sondern du musst vor jeder Abfahrt mit deinem Schiff eine Seenotrettungsübung machen und allen Stammcrewmitgliedern kommt es aus den Ohren raus, weil sie natürlich wissen, wo welcher Feuerlöscher ist und wo welches Rettungsmittel ist. Ja? Bei uns heißt es immer, was sind die drei schlimmsten Gefahren auf See? Und dann kommt meistens von der Stammcrew Seeungeheuer, Eisberg und weiß ich nicht, irgendwas anderes. Weil sie einfach so gelangweilt sind von dieser Seenotrettungsübung. Zu sagen, Mann über Bord, Feuer und Leckage. Das sind die drei schlimmsten Sachen auf See. Sagt man lieber, Seeungeheuer, Eisberg, also auf der Ostsee, ne? Oh, Eisberg. Aber wenn der Sturm kommt und sollte mal jemand über Bord geht, dann weiß diese Stammcrew im Schlaf, wo die Feuerlöscher sind, wo die Rettungsmittel sind. Was? Naja, gut. Ich denke jetzt gerade an Sturm und an jeden... Ihr wisst aber, was ich meine, oder? Man schmeißt natürlich keinen Feuerlöscher hinterher. Aber wenn es zur Krise kommt, passiert meistens nicht nur eins. Ja, wenn der Sturm tobt, dann geht gerade einer über Bord und das Segel reißt, ja, und dann gibt's vielleicht schon eine Leckage und dann muss einer, die Mann über Bord, der braucht den Feuerlöscher. Und der Maschinenraum brennt. So, jetzt. Haben deine Segelboote keinen Motor? Also unser Segelboot hat einen Motor, weil das 40 Tonnen wiegt und man nur unter Segeln nicht immer wegkommt. Okay? Also wir haben einen Maschinenraum, das ist immer schön warm. Aber man lernt zum Beispiel auch, jetzt kommen wir nochmal zum Feuerlöscher, ja? Damit hier oben auch nochmal der Feuerlöscher ins Spiel kommt. Man trainiert, oder wir reden in den Seenotübungen immer viel über Feuer, weil ehrlich gesagt ist Feuer die größte Gefahr auf dem Boot. Das klingt immer blöd, ist aber so, weil uns ist in den 30 Jahren Elida-Geschichte noch niemand über Bord gegangen, preis den Herrn, aber gebrannt hat's schon. Und auch mit den dicken Holzplanken werden wir so schnell keine Leckage haben, aber gebrannt hat's schon. Und da muss ich wissen, wie ich mich verhalte. Und zwar ist ein Klassiker, es ist ja schön warm im Maschinenraum, wenn den ganzen Tag der Motor gelaufen ist, ja, ist es immer gemischte Sauna da unten. Und ganz oft tun dann Leute ihre feuchten Klamotten irgendwie in den Maschinenraum, um die trocknen zu lassen. Wenn die jetzt aber irgendwie übers heiße Auspuffsrohr hängen oder direkt auf dem Motor oder so, dann kann es halt auch sein, dass es anfängt zu brennen. Und dann muss ich wissen, brennt jetzt gerade die ganze Maschine oder ist es vielleicht nur ein Handtuch, was ich noch schnell über Bord werfen kann? hole ich jetzt den Pulverlöscher raus, ja, der sich so in alle Holzritzen setzt und wir die Saison abblasen müssen, oder lösche ich einen geschlossenen Raum nicht eh viel lieber mit einem CO2-Löscher? Und deswegen trainieren wir das vorwärts, rückwärts, seitwärts ran und wissen ganz genau, wo der Pulverlöscher und wo der Schaumlöscher und wo der CO2-Löscher hängt. Oder ob ich halt einfach nur hingehe und das Handtuch über Bord werfe. Es war meistens bei uns irgendein Handtuch oder irgendwas, was auf den Motor gekommen ist, was gebrannt hat. Da muss ich aber halt nicht den ganzen Maschinenraum fluten. Und so ist es jetzt auch, um jetzt den weiten Bogen zurück zu den Früchten zu bringen. Wenn wir jetzt lernen, vorwärts, rückwärts, seitwärts ran, in den Früchten des Geistes zu leben und zu agieren und mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein, dann fällt es uns auch leicht, wenn es irgendwann mal stürmisch wird, wenn es dann mal brennt, wenn dann hier mal Menschen auftauchen, die mehr Fürsorge brauchen, mehr Liebe. Und deswegen ist es unser Thema und deswegen möchte ich einfach euch ermutigen, auch wenn ihr es schon so oft gehört habt und auch wenn ihr es wisst, einfach nochmal als neuen Push zu nehmen und zu überlegen, wie können diese Früchte in meinem Leben, in meinem Umfeld und in dieser Gemeinde zum Segen werden? Wie kann ich darin wandeln? Wie kann ich in Gott bleiben, um darin größer und stärker zu werden? Und wie kann es vielleicht auch zum einfachen Mittel werden, um den Leuten um mich herum Jesus vorzuleben? Weil das, was Leute vielleicht dazu bringen wird, mit dir mal hier in Gottesdienst zu kommen, ist weniger die hochtrabenden theologischen Diskussionen darüber, warum Gott Leid zulässt, sondern eher, dass sie dich erleben als jemanden, der immer wieder für Frieden im Büro sorgt, der auch den Außenseiter mit Liebe behandelt, der immer wieder Freude mitbringt und Muffins oder so. Daran werden die Leute das erkennen. Und das wird das sein, was es interessant macht. Zu sagen, ey, bei dir ist irgendwas anders. Warum reagierst du so nicht wie alle anderen? Kannst du sagen, weil ich Jesus in meinem Herzen habe. Und dann sagt die Person vielleicht, oh, den Jesus, den muss ich vielleicht dann auch mal kennenlernen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir in den Früchten wachsen. Für uns selber und für unsere Umwelt. Weil, face it, ja, lass uns da ganz offen miteinander sein, das ist unsere Grundberufung als Christen, um von Jesus weiterzuerzählen. Geht hin, macht alle Menschen zu Jüngern. Du musst nicht überall hinrennen und den Leuten mit deiner Bibel auf den Kopf hauen, aber überleg, wie du rüberkommst, wie du lebst. So, es war die ganze Zeit kurz vor Viertel vor und plötzlich ist halb. Es tut mir leid. Es geht schneller, als man denkt. Ich bete noch mit uns und dann kommen wir zum Schluss. Vater, ich danke dir, dass du uns fruchtbar gemacht hast in so vielen Dingen, dass wir deine Früchte tragen können, wenn wir mit dir unterwegs sind. Und Herr, du siehst, wie oft es uns manchmal schwerfällt, Liebe, Freude und Frieden zu leben oder für uns selber anzunehmen. Und ich bitte dich einfach, dass du uns diese Woche immer mehr in Situationen reinsetzt, wo wir ein oder alle drei dieser Dinge gebrauchen. Wo wir uns an die Predigt erinnern und sagen, ach, vielleicht ist es jetzt der Moment. Herr, ich bitte dich, dass das in uns nachglüht. Dass du da an uns arbeitest und unser Herz anrührst. Weil wir wollen mehr von dir und wir wollen in dir wachsen. Und du siehst auch die Stellen in unserem Herzen, die vielleicht nicht wachsen wollen oder sich in Bewegung setzen wollen. Und ich bitte dich einfach, Herr, dass deine Liebe uns drängt. Dass du derjenige bist, der uns anfeuert und uns zur Seite steht. Geh du mit in uns in unsere Woche und segne einfach unser Umfeld, unsere Familien, unsere Arbeit, alles, wo wir hingehen, unsere Freunde. Wir brauchen mehr von dir. Amen.